Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sarah heute da ist. Schöne Grüße aus dem vorweihnachtlichen Rostock.
Hi Gabriel, freue mich auch sehr. Liebe Grüße aus Tübingen.
Wir beide sollten heute eigentlich eine Folge über Widerstände mal machen, finde ich, denn wir haben schon einige Widerstände erlebt, was zumindest die Technik angeht. Ich weiß gar nicht, der wievielte Versuch das jetzt hier ist, wenn wir schon mal die zwei Termine nehmen, die wir hatten. Heute ist ja der dritte schon.
Der fünf, oder?
Das habe ich auch noch nie gehabt. Umso mehr freue ich mich aber, dass wir uns jetzt nicht abhalten lassen.
Nee.
Du lässt dich ja auch nicht abhalten. Das ist ja auch ein Thema, über das wir heute noch sprechen.
Nee, wir können gerne über Widerstände sprechen. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Gehört auf jeden Fall zu New Work dazu, finde ich.
Wir haben auf jeden Fall jetzt ein gutes Setting gefunden, damit wir alles auch da haben, wo es hingehört. Ich hoffe, dir geht's gut heute.
Mir geht's sehr gut heute, danke.
Sehr schön.
Ich habe dir vorhin ja schon erzählt, ich habe heute Urlaub. Das ist natürlich sehr schön.
Und du hast sogar einen Weihnachtspullover an. Wie sich das gehört.
Ja, das muss unbedingt sein, ja.
Du bist in Tübingen.
Genau.
Ich bin in Rostock. Mhm. Das ist ganz schön weit weg, aber trotzdem gibt es noch ein paar Dinge, die uns verbinden. Mhm. Wir haben beide Töchter.
Ja.
Wir haben beide ein Angestelltenverhältnis und trotzdem noch ein eigenes Business. Mhm. Und ich bin gespannt, was wir heute noch so alles herausfinden. Mhm. Wir starten auch hier heute klassisch mit meiner Einstiegsfrage. Mhm. Meine mittlere Tochter Mathilda, mittlerweile 12, spricht ja hier das Intro ein. Und hat auch dich jetzt schon vorgestellt. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust. Was würdest du ihr sagen?
Also auf der einen Seite bin ich Abteilungsleiterin für Verbraucherschutz und Recht. Da setze ich mich für Bürgerinnen und Bürger ein, dass die bessere Mobilitätsangebote vor Ort erfahren dürfen. Also ich sage meiner Tochter auch immer, wenn ich irgendwie mit ihr durch die Straßen laufe, so eine ganz klassische Straßenverkehrsordnung, kann man natürlich mich dafür einsetzen, dass das auch sie betrifft, dass es einfacher wird, fairer wird. Ich hoffe, für eine 12-Jährige ist das, glaube ich, machbar, ich hoffe. Und auf der anderen Seite, genau, habe ich Mindspire gegründet. Da bieten wir Stresspräventionskurse an, klassischerweise auf Aufbau und auf MBSR, also Mindful-Based Stress Reduction. Das ist ein schönes Programm, das sind oft 8-Wochen-Programme, die auch als Präventionskurse von der Krankenkasse zertifiziert sind. Und da geben wir jetzt in den letzten Monaten eher Elternkurse, weil Eltern, ich einfach selbst auch gemerkt habe, doch unter enormem Stress und einer Doppelbelastung leiden.
Total. Ich kenn's.
Ja. Ist da der Fokus gerade drauf?
Das ist eine ganz besondere Zielgruppe, könnte man sagen. Also Leute, die in der Arbeit auch was erreichen wollen oder auch schon erreicht haben und dann aber auch noch die Familie. Ich meine, wir reden alle immer so viel über Vereinbarkeit, aber jetzt wirklich praktisch mal reinzugehen und sich damit zu beschäftigen und sich zu fragen, was ändere ich vielleicht, dafür muss man sich dann eben auch die Zeit nehmen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Zeit, aber was ich selbst auch gemerkt habe, ich habe mir das zum Glück leichter vorgestellt, bevor ich Kinder hatte. Also ich habe auch letztens gesagt, ich wäre, glaube ich, eine bessere Führungskraft gewesen, hätte ich vorher schon Kinder gehabt, einfach verständnisvoller, wo ich sagen würde, ich bin sehr empathiefähig. Aber es ist doch nochmal was anderes. Also man wird ja konstant getriggert zu bestimmten Themen und hat halt einfach immer diese Doppelbelastung. Also wenn man arbeiten möchte und Kinder haben möchte und den beiden gerecht werden, wie jetzt sage ich schon wieder möchte, aber es ist ja so. Also ja, jetzt habe ich schon ausgeholt.
Da steigen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal ein bisschen tiefer ein. Ja. Vorher wollen wir auch gerne nochmal erfahren, wie du dazu gekommen bist. Also meine Mittlere ist ja nun 12.
Mhm.
Das ist ja gerade so ein spannendes Alter, wo das Teenager-Alter so langsam kommt und wo man sich auch schon mal fragt, wo kann es eigentlich mal beruflich irgendwann hingehen. Kannst du dich noch erinnern, wie das Leben bei dir aussah, als du so auf dem Weg warst vom Kind zum Teenager und vielleicht auch schon in Richtung Arbeitswelt geguckt hast ein bisschen?
Oh ja, auf jeden Fall. Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Also ich komme aus einem klassischen Arbeiterhintergrund und habe dann mich sehr stark weiterbilden wollen und habe ein Abitur machen wollen. Deswegen war so die Bibliothek auch mein zweites Zuhause in meiner Perspektive und wollte dann immer ins Auswärtige Amt und habe alles dafür getan, ganz viele Bücher gelesen und mich auf diesen Test da schon in meinem Teenageralter vorbereitet.
Warum wolltest du dahin?
Ich habe gedacht, da kann man so viel bewegen, also so Impact haben. Das treibt mich schon immer an.
Ja, ich habe gelesen, dass du dich auch schon mit 13 engagiert hast für soziale Gerechtigkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Was hast du denn alles gemacht?
Ich bin halt sehr früh so zu politischen Veranstaltungen gegangen, habe mir Parteiprogramme durchgelesen, wollte einfach auch da was bewirken. Ich habe gesagt, hey, so klassischer Arbeiterhintergrund, ich bei einer alleinerziehenden Mama möchte was verändern. Ich habe einfach sehr viele Missstände auch von der Gesellschaft gesehen, also unfair, also Ungerechtigkeiten. Ja. Und das hat mich dann einfach bewegt, da was verändern zu wollen. Habe mir die ganzen Parteiprogramme durchgelesen und habe dann gesagt, hey, ich gehe jetzt zu politischen Veranstaltungen, habe mich dann auch relativ früh für eine Partei entschieden und war dann da auch die letzten Jahre sehr aktiv.
Ist aber schon ungewöhnlich, oder? Also meine Kinder würden zumindest niemals auf die Idee kommen, und die Ältere ist dann auch schon 16, sich mal so ein Parteiprogramm durchzulesen. Und heute kann man sich's ja sogar von der KI zusammenfassen lassen, aber du hast dir die wirklich reingezogen.
Ja.
Was glaubst du, was müssten wir denn dafür tun, damit mehr Jugendliche sich dafür interessieren und sich das mal ansehen, was ja toll wäre?
Ja, auf jeden Fall wäre das toll. Also ich hatte halt diese intrinsische Motivation, weil ich halt was verändern wollte, weil ich einfach die Missstände gesehen habe. Wir sind jetzt nicht, ich sage jetzt mal, in dem besten Viertel aufgewachsen und habe da einfach so viel erlebt tagtäglich und so viel Unterschiedlichkeiten beobachtet und habe mich da einfach hinterfragt, warum, oder mich, also nicht nur mich, sondern einfach das System, woran das liegen könnte. Deswegen, das war so mein Treiber. Wie kann man das jetzt übertragen, also auf deine Töchter? Bildungssystem natürlich, also wenn man spannend machen könnte. Also ich bin ja immer noch politisch aktiv, sage jetzt auch mal in meinem Angestelltenverhältnis, und das ist ja immer noch der Treiber, den ich da habe. Ich möchte das auch nicht missen. Ich möchte das auch auf keinen Fall aufgeben, weil man so viel bewirken kann. Und wenn man das sieht, und ich glaube, da gibt es ja auch die Generation Z oder was jetzt auch danach kommt, wenn man denen zeigen kann, man kann viel bewegen, wenn man sich politisch engagiert, sei es im Ortsverein, in der lokalen Gruppe oder aber auch dann, was ich jetzt mache als klassische Interessensvertreterin oder im gängigen Begriff Lobbyistin. Weil man hat ja so viel Gestaltungsmöglichkeit. Da könnt ihr wirklich was mit eurem Leben machen. Wenn man das rüberbringen kann in der Schule, oder die kommen auch gerne mal zu euch.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, in der Schule ist es ja oft so, da wird halt zugehört, was von vorne präsentiert wird, und dann ja muss man daraus was machen. Aber es ist ja selten ein Gestalten, ne? Es sei denn, irgendwann gibt es dann die AGs und die verschiedenen praktischen Angebote, aber an vielen Stellen gibt es diese Frontalbeschallung, und da vermisse ich auch, dass dieser Gestaltungswille überhaupt geweckt wird, denn wenn man erstmal auf den Appetit kommt, kann man das ja auch entfalten, aber man muss eben erstmal auf den Appetit kommen. Es gibt immerhin so coole Sachen wie Schülerparlament bei uns an der Schule, sowas finde ich ja schon mal ganz schön, oder die machen dann auch immer eine Wahl an der Schule, wenn also die Bundestags- oder Landtagswahl stattfindet, weil es gibt immer noch diese Verdrossenheit, diese große, ne? Und das fängt natürlich bei den Kindern an, weil das irgendwie keine Connection gibt und der Appetit gar nicht so richtig geweckt wird, habe ich den Eindruck.
Also was wir auch tatsächlich manchmal gemacht haben, bei JEF, also das ist überparteilich, deswegen erwähne ich das jetzt auch, wir sind tatsächlich in die Schulen gegangen und haben gesagt, hey, die EU steht für die und die Themen, und wir machen Jugendparlament, wie macht man so eine EU-Wahl? Und da können wir auch dann Menschen überzeugen. Also das gibt's natürlich auch, aber das findet wahrscheinlich viel zu selten statt. Aber da gibt's schon tolle Programme.
Wie hast du für dich deinen Weg gefunden? Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du recherchiert? Hast du andere gefragt? Hast du mit Erwachsenen gesprochen? Wie sah dein Orientierungsprozess aus?
Ich glaube, damals war der Orientierungsprozess ziemlich stark, als ich jetzt mal im Teenageralter, wenn wir darauf zurückkommen, ziemlich stark erstmal im Außen, weil ich mir einfach gedacht habe, was gibt's da im Außen? Wie hole ich mir die Inspiration? Was gibt's da alles? Sag ich mal, in meiner eigenen Welt sieht es natürlich ganz anders aus. Und je weiter ich aber vorangeschritten bin und auch in meinem eigenen, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklung da weitergekommen bin, bin ich gar nicht mehr so viel im Außen. Ich bin viel mehr im Inneren und höre da viel mehr inzwischen auf meine eigene Stimme und weiß, was ich brauche, was genau meine Werte sind. Also wenn ich auch vor Entscheidungen stehe, vor großen Entscheidungen, fällt es mir inzwischen gar nicht mehr schwer. Also, oder nicht mehr so schwer, weil ich einfach weiß, was meine Werte sind und wie ich mich dementsprechend verhalten muss, dass ich es nicht bereue.
Hast du dann erstmal angefangen zu studieren?
Ich habe damals hieß das Public Governance and Management studiert. Das haben die inzwischen umgeändert in International Relations. Ich finde, das deckt es nicht ganz ab, was ich tatsächlich studiert habe. Also es war so eine Kombination aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und auch Rechtskursen. Und ich wollte damals ins Auswärtige Amt, weil ich gedacht habe, boah, das ist voll die Chance, als Diplomatin irgendwie international was zu bewegen. Und habe da meinen Bachelor gemacht an der Zeppelin-Universität. Das war eine private Uni, was natürlich jetzt mit meinem Background erstmal schwierig war. Ich habe teilweise ein Stipendium bekommen, teilweise aber auch einen Kredit aufgenommen. Und da muss man auch sagen, boah, das war auch für mich auch schwer, so einen Kredit zu nehmen, aufzunehmen. Aber ich habe gedacht, boah, wenn es sich lohnt, dann in Bildung. Und das sollte einfach, oder ist auch eine super Uni für den Bereich. Hat mir dann auch die Türen geöffnet, wie gesagt. Also ich war dann auch als Praktikantin oder man sagt in dem Bereich Hospitantin beim Auswärtigen Amt in Washington D.C. und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe dann nur dort gemerkt, ist nicht so mein Bereich, war doch zu hierarchisch für mich.
Ja, dafür macht man es ja auch, um herauszufinden, was es nicht ist. Ne? Auf dem Weg zum eigenen Job und zur eigenen Passion muss man erstmal viele Einbahnstraßen in die Richtung und dann auch zurückgehen, aber dann hat man das erkannt, ne? Umwege erhöhen die Ortskenntnis, meinte mal irgendjemand.
Auf jeden Fall, aber ich finde, es war auch eine sehr schwierige Entscheidung, weil du musst dir das so vorstellen, ich habe mir ja schon ziemlich früh überlegt, mit 13 oder so, was will ich mal werden? Also politisch auf jeden Fall was machen, Auswärtiges Amt war so mein Traum über allem. Ich hatte das auch, ich hatte immer so irgendwelche Sprüche an meiner Wand hängen, was ich alles erreichen will, machen will. Wahrscheinlich nennt man das heutzutage Vision Boards. Und dann habe ich das geschafft, bin endlich beim Auswärtigen Amt als Hospitantin, bin dort in Washington D.C., was natürlich auch eine tolle Botschaft ist. Und merke, es passt sich. Und sich das einzugestehen.
Das ist erstmal hart.
Das ist super hart, weil ich habe ja die ganzen Jahre, also es war jetzt kein leichter Weg für mich, habe ja alles dafür getan, dass ich dort lande. Und dann bin ich da und denke so, nein, das passt
nicht. Aber was war denn so anders, als du es dir erhofft hattest?
Also zwei Dinge. Was mich jetzt als erstes herausgefordert hat, das sind wir natürlich auch beim spannenden Thema. Es geht auch wieder in Richtung Vereinbarkeit, aber ich hatte dort keine Vorbilder, keine weiblichen Diplomatinnen. Also die sind bestimmt stets bemüht. Aber es ist nun mal so, dass du da halt ständig umziehst, alle paar Jahre. Und es führt einfach noch dazu, dass die Strukturen so sind, dass es viele männliche Diplomaten gibt und die Frauen eher dazu geneigt sind, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu betreuen. So sehe ich mich aber nicht in der Rolle. Also ich würde gern beides machen. Und das war für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich da nicht gesehen habe, dass das gut zu vereinbaren ist. Und die Partner, was ich da beobachtet habe, einfach auf der privaten Seite, die waren oft frustriert, die da zu Hause waren. Also die hatten dann einen tollen Partner, also der da irgendwie die Welt bewegt oder was.
Renommiert.
Ja, da was Tolles macht und die andere Person sitzt zu Hause, jetzt mal überspitzt, und macht irgendwie Kinderbetreuung die ganze Zeit, weil die auch nicht immer so einfach dann ein Work-Permission-Visa kriegen oder so. Also das ist noch so ein zweiter Punkt. Und ich hatte damals schon meinen Freund, der bei McKinsey gearbeitet hat. Ich kann jetzt nicht von jemandem, der sehr gerne arbeitet, verlangen, hey, bleib bitte zu Hause, kümmere dich um meine Kinder oder, sorry, um unsere Kinder. Also ich fand es sehr schwer, die Strukturen. Jetzt habe ich ausgeholt, aber zur Verdeutlichung. Ich hoffe, da hat sich inzwischen was geändert.
Und ich habe gelesen, dass du dann auch später dich beim ADAC noch engagiert hast und zu einer doch sehr, sehr jungen Lobbyistin wurdest.
Ich habe dann auch ein Praktikum bei McKinsey & Company gemacht und habe gemerkt, hey, das sind super tolle Leute. Ich habe eine steile Leistungskurve für mich, Lernkurve. Allerdings fehlt mir das Politische. Ich war da mehr im Recruiting, Strategie, Personal. Und habe dann eine tolle Stellenausschreibung gesehen beim ADAC als EU-Lobbyistin. Da stand 10 Jahre Berufserfahrung, am besten in Brüssel und Straßburg. Aber was ich mich einfach schon immer getraut habe, war einfach mal machen. Also,
einfach bewerben.
Einfach bewerben, was habe ich zu verlieren? Also inzwischen muss ich auch drüber lachen. Oder möchte ich
meine, du hattest ja vorher dich auch mit Recruiting beschäftigt, ne?
Ja, schon. Aber es war dann trotzdem was anderes für die erste richtige Vollzeitstelle, so eine große Position zu kriegen. Also ich habe es ja auch bekommen. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach mutig sein. Und das war ich in dem Moment. Das ist auch so mein Motto, einfach mutig sein. Aber wenn ich mich manchmal nicht traue, sage ich mir einfach, sei mutig. Was hat man denn zu verlieren? Das gebe ich auch mal anderen Frauen mit, die sich vielleicht nicht so trauen. Und das, ja, beim Assessment Center hat es einfach sehr gut geklappt. Und dann war ich sehr jung Lobbyistin, EU-Lobbyistin für den ADAC.
Wie alt warst du da?
Warte mal, ich will nicht lügen. Mitte 20.
Mhm.
Ja. Es war natürlich eine Irritation da in Brüssel und in München. Ich hatte damals nur einen Bachelor. Dann, ja, bin ich einfach eine junge, blonde Frau und habe dann diese Position und habe dann einfach ziemlich schnell gemerkt, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel Zeit und Energie investiert, habe ganz viel gearbeitet, aber ich brauche noch einen Master, einfach um da auch mit einem anderen Standing nochmal agieren zu können. Deswegen habe ich das dann auch nach 1,5 Jahren habe ich einen Master nochmal gemacht in Kooperation mit nochmal mit der ZU und mit der BMW Group.
Mhm.
Also bin im Mobilitätsbereich hängen geblieben.
Das ist ja auch ein Thema, in dem dann viele Männer unterwegs sind, ja? Also mich würde nochmal interessieren, hast du dann auch erlebt, dass Männer dich in Schubladen gesteckt haben, so nach dem Motto, dass die blonde junge Frau...
Ja, generell ganz, also wie viel Zeit hast du, Gabriel? Darüber kannst du einen anderen, nein, im Podcast machen. Ganz oft, also ganz klar, ein großes Thema, nicht nur bei BMW, auch danach war ich ja Geschäftsführer Büro der Stadtwerke München oder jetzt beim ACE, ja, klar,
da bist
immer.
Du danach hin.
Also immer. Aber das Gute ist auch, ich habe das lange nicht so gesehen, dass ich halt unterschätzt werde und dann kann ich aber umso mehr zeigen, was ich alles drauf habe. Aber ganz ehrlich, ich habe es erst vorhin meinem Mann erzählt, ich hatte letzten Freitag einen Termin und hatte einen schwarzen Jumpsuit an mit Glitzer. Und dann hat mich ein Mann drauf angesprochen, in einem Mobilitätskontext, was ich anhab. Also ob das jetzt mein Ernst sei, dass ich so da zu diesem Termin komme. Apropos, weil wir am Anfang über Kleidung gesprochen haben. Und habe ich gesagt, ob das sein Ernst sei, dass er jetzt hier mit Pullunder und Hemd kommt. Also was er
laut. Hast du zurückgefragt?
Ja. Also
super.
Ja. Also ich bin da auch relativ schlagfertig. Der hat dann, sein Mund war auch sehr weit offen, konnte dann darauf nicht mehr reagieren. Auf die Frage hat er mir keine Antwort gegeben. Ich glaube, die testen, generell wird einfach oft getestet, wie weit man gehen kann. Und dann zeige ich aber auch ziemlich schnell die Grenzen auf und möchte da nicht auf mein Äußeres reduziert werden.
Nee, natürlich nicht. Und ist ja super übergriffig. Also
voll, ja. Sondern einfach zeigen, was ich drauf habe. Und ich habe einfach den Eindruck, umso mehr muss ich halt fachlich fast perfekt sein oder noch mehr als perfekt, weil ich ja halt zeigen muss, was ich alles kann. Ich werde ja ständig...
Ja, aber Männer müssen das ja eigentlich auch, ne? Zeigen, was sie drauf haben.
Erlebe ich nicht ganz so. Sorry. Erlebe ich nicht so, dass die so konstant getestet werden. Man könnte es ja, also ich einfach... mit ständigen Fragen und muss einfach nochmal mehr zeigen, was ich alles kann.
Ja.
Mache ich aber auch gerne. Macht ja auch Spaß.
Meinst du, tut sich da was? Ich meine, wir reden auch hier im Podcast schon seit ein paar Jahren über die Entwicklung der Arbeitswelt. Gibt es denn positive Tendenzen oder ist es nach wie vor ein Riesenproblem, wie Männer mit Frauen umgehen im Job?
Boah, ich möchte jetzt echt keinen so ein Fass aufmachen, gell? Boah. Aber ich muss sagen, meine persönlichen Erfahrungen sind nicht besser geworden.
Okay.
Ich habe gerade eher so einen Eindruck, das ist wieder so eine Rückwärtsgewandtheit. Also das ganze politische System und dann halt auch so die Arbeitskultur. Wieder back zur, also weg vom Homeoffice. Und es spielt alles, glaube ich, so miteinander mit rein, was wir denken, so ein klassisches Rollenverständnis.
Zurück zu alten Mustern, ja.
Genau, ja.
Hm. Ja. Aber du bist ja jetzt selber ein Role Model, ne? Du bist in Führungsposition,
ja.
Du bist Mutter mittlerweile von 2 Kindern, du sprichst darüber, du stehst auf Bühnen. Versuchst du das zu sein, was du früher auch selbst gerne gehabt hättest?
Oh, bestimmt. So habe ich es noch nie betrachtet, aber auf jeden Fall. Ich würde einfach auch sagen, Gabriel, mach einfach. Also mich hat letztens auch jemand interviewt und gefragt, hey Sarah, wie kommst du einfach darauf und wir haben in den letzten Monaten sehr viele Vereinbarkeitspreise gewonnen oder hatte Nominierungen und in dem Kontext habe ich mir nochmal überlegt, wie kam das eigentlich zustande? Ganz ehrlich, ich hinterfrage gar nicht so viel. Ich sehe es einfach als strukturelles Problem. Also ich möchte es einfach verändern. Ich möchte einfach dass Karriere und Kinder möglich sind. Und deswegen habe ich es einfach gemacht. Also ich hatte nach der Elternzeit jetzt keinen Kita-Platz und dann habe ich die Lilly halt einfach überall mitgenommen. Das stand für mich nicht groß zur Debatte, ob ich jetzt meine Arbeit, also ganz kurz habe ich mir überlegt, was sage ich jetzt meinem Arbeitgeber, kann ich da jetzt zurückgehen oder nicht, bleibe ich zu Hause? Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn das System so ist, dass es nicht geht, das liegt doch nicht an mir, ich möchte arbeiten, Lilly ist noch so klein, die könnte ich auch noch mitnehmen, okay, dann mache ich es einfach. Aber es hat wahnsinnige Provokationen ausgelöst. Entweder haben mich Leute gefeiert oder aber sehr kritisch gesehen, weil es halt dieses Rollen...
Das polarisiert total. Genau. Ne? Das sehen wir auch immer auf LinkedIn, wenn dann auch eine Frau mit Baby oder kleinem Kind auf der Bühne steht, dann hast du ja sofort zig Kommentare und viele, die dann sagen, ich verstehe das nicht, aber die sind auch noch nie in dieser Rolle gewesen.
Ja, genau. Ja. Und für mich war es einfach... nicht anders möglich. Und ich wollte es aufzeigen, dass es ja, dass es möglich ist. Sagen wir mal andersrum. Es ist möglich, nur weil ich finde das System, oder ich sage oft System jetzt gerade, gell, aber die Politik, die Verantwortlichen, die Arbeitgeber nicht die Rahmenbedingungen schaffen, dass Familien das gut bewältigen können. Warum müssen das so auf den Schultern der Eltern ausgetragen werden? Also das, das macht mich richtig wütend.
Ging bei uns zum Beispiel auch damit los, dass wir uns auch gar nicht leisten konnten, dass ich zum Beispiel ein Jahr Elternzeit mache. Mhm. Also finanziell konnten wir uns das nicht leisten. Es sind so gewisse Sachzwänge, die man irgendwie so spürt, indem man drin ist. Und da muss man sich natürlich mal genau überlegen, muss ich jetzt so mitspielen, wie das irgendwie alle machen? Oder kann ich es nicht vielleicht doch anders machen? Du hast es ja auch doch anders gemacht. Bist so ein bisschen ein Systemsprenger, könnte man sagen. Und das macht vielleicht anderen auch wieder Mut, ne?
Ja, also ich hoffe.
Dieses einfach machen kann ja bestenfalls auch dazu inspirieren, dass auch andere sagen, super, finde ich gut. Ich möchte eigentlich auch meine Karriere gerne weiterführen. Warum soll die jetzt beendet sein, ne?
Ja, also ich erlebe das. Ich habe erst heute wieder in meinen LinkedIn-Nachrichten geschaut. Da habe ich von ein paar jungen Frauen Nachrichten bekommen, die noch nicht müde sind oder Mütter sind. Hey, du inspirierst mich total. Oder ich war vor kurzem auch in Wien auf eine Keynote eingeladen, zu dem Thema zu sprechen, weil ich mal einen Post gemacht habe über meine Flix-Train-Fahrt. Oh, sorry, sollte ich vielleicht nicht erwähnen. Über eine Fahrt mit einem Zug von Süden nach Berlin und wie herausfordernd die das war für mich und mit meiner kleinen Tochter. Und hat es noch reingeregnet und so. Und dann hatte ich einen sehr wichtigen Termin vom Bundestag und so Themen. Wenn ich das einfach aufzeige in meinen Alltag, das hätte ich nie gedacht, dass das Leute so inspiriert beschäftigt oder Mut macht. Oder ich dafür Preise gewinne. Ja,
offensichtlich schon, ne?
Ja, ist unglaublich.
Also dir hören ja viele Leute zu, ne? Weil du schon was bewegt hast und weil du offensichtlich auch nicht zu Kompromissen bereit bist, sondern sagst, nee, ich möchte das und ich finde einen Weg, ja?
Ja,
Also da ist auch eine gewisse eine Ambition mit drin und auch eine gewisse Kompromisslosigkeit vielleicht.
Vielleicht. Die vierte Frage einfach viel. Ja. Ich verstehe halt manches nicht. Und nur weil man, also im Schwäbischen sagt man auch so gerne, das haben wir halt schon immer so gemacht. Aber warum? Ja. Wenn es nicht gut ist, dann muss man es ändern und dann bin ich halt bereit, es zu ändern.
Ja. Ich finde auch, also nur weil man das immer so gemacht hat, heißt es ja eigentlich schon, dass es so auf gar keinen Fall mehr weitergehen kann für mich. Denn die Zeiten haben sich einfach enorm verändert. Also die alten Rezepte werden nur noch in wenigen Fällen gut helfen, glaube ich. Deswegen ist diese Frage, hier geht es ja auch immer um gute Fragen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hilft uns das noch oder müssen wir was verändern? Ne?
Ich finde es nur wichtig, dass man die Leute halt auch mitnimmt. Also wenn wir jetzt im Unternehmenskontext oder so sprechen, das habe ich ja auch schon erlebt bei großen Change-Bewegungen, boah, dass man die halt auch richtig abholt und weil halt nicht alle so mutig sind, so aufgeschlossen sind, vielleicht eher risikoavers sind. Wie schafft man das, dass man die mitnimmt?
Lass uns doch auch nochmal ganz praktisch in deinen Alltag schauen, wie du deine eure Vereinbarkeit organisierst, denn das ist es ja oft, das kenne ich ja.
Ja.
Man opfert ja so ein bisschen die Spontanität, wenn man diese ganzen Bälle irgendwie jonglieren muss. Aber wie gelingt es dir? Was hilft dir dabei, dass die Kinder nicht zu kurz kommen und dein Partner, dass aber auch deine Führungsrolle, die du hast, dass das funktioniert. Hast du da gewisse Hacks, die du teilen kannst?
Herr Gabriel, das hört sich jetzt vielleicht super egoistisch an, aber ich habe erst heute früh wieder darüber nachgedacht, weil ich heute ja Urlaub habe und eine kleine Meditation gemacht habe zum Thema Selbstfürsorge. Mhm. Und ich sage das auch in meinen Kursen, die ich gebe, gerade für Eltern, dass man sich selbst an erster Stelle sieht. Also man kann, ich mache auch gerne dieses Beispiel für im Flugzeug, wenn man, das sagt man, die Stewardessen sagen ja auch immer, bitte erst die Maske einem selbst aufziehen, ja, und dann den Kindern, einfach um die dann zu versorgen zu können. Und das hört sich so egoistisch an in unserer, sag ich mal, in unserer Welt. Auch Eltern neigen dazu, alles zu geben, sich aufzuopfern. Aber wenn es mir selbst nicht gut geht, dann kann ich auch nicht gut für meine Familie da sein, für meine Mitarbeitende und nicht für meine Kinder. Also für mich das A und O, Selbstfürsorge zu betreiben. Das ist jetzt ein Buzzword. Es bedeutet für viele was anderes. Für mich bedeutet es, dass ich mir ganz bewusst bin, was sind meine Werte und was tut mir gut. Ich kann jetzt nicht jeden Tag natürlich irgendwie wellnessen. Das ist auch nicht das Thema. Das wird da oft verwechselt. Für mich bedeutet es, dass ich mir ab und zu Auszeiten schaffe. Was mir selbst einfach gut tut, ist zu meditieren, Bewegungseinheiten einzubauen in meinen Alltag. Wenn sie nur klein sind, gewisse Atemübungen einzubauen. Es kann aber für jeden was anderes bedeuten. Also nicht jeder, sage ich mal, nicht jedem tut es so gut. Da muss man sich selbst bewusst sein, was tut mir gut. Und ich glaube, das ist der, das hört sich so banal an, aber für mich ist das das A und O. Weil ich beobachte das so stark in meinem Umfeld. Also sei es bei meinen Mitarbeitenden, die Eltern sind, oder auch in den Kursen, oder es einfach in der Nachbarschaft oder in der Kita. Ich kann das überall aufzählen. Die Eltern vernachlässigen sich selbst.
Ja.
Und dadurch bricht, also zusätzlich, dass das System, das einfach, was wir vorhin angesprochen haben, die Politik, der Staat, sag ich jetzt mal, dass man da nicht immer so die Unterstützung hat, der Arbeitgeber. Und dann aber selbst auch nicht so gut auf sich achtet, da bricht das einfach zusammen, das System Vereinbarkeit.
Ich erlebe das auch, also die Selbstfürsorge, Selbstliebe könnte man vielleicht fast sagen, kommt zu kurz, aber auch die Fürsorge für die Partnerschaft zum Beispiel. Es gibt ja auch unheimlich viele Beziehungen, die dann in die Brüche gehen, wenn die Kinder erstmal da sind, dann ist irgendwie der Job, da verändert sich auch dauernd was. Also es ist schwer. Und hast du dann auch Routinen? Also startest du dann morgen immer ähnlich oder guckst du situativ, was dir gerade gut tut?
Also bevor ich Kinder hatte, hatte ich eine ganz tolle Morgenroutine mit Yoga und
Journaling,
Tee, genau, mit Meditationen. Ganz ehrlich, ich habe eine einjährige Tochter und eine dreijährige Tochter. Das wäre schön, wenn es klappen würde. Ich setze mal so, in ein paar Jahren geht es vielleicht wieder, wenn die, keine Ahnung, Teenager sind. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da keine festen Routinen, was so meinen Morgen betrifft oder so. Was ich immer wieder versuche, ist, zwischen wichtigen Terminen mir bewusst Pausen einzubauen. Wenn es nur 5 Minuten manchmal sind. Also ganz bewusst zu atmen oder dass ich mir gewisse Blocker mal in der Woche setze, wo ich natürlich mit sehr viel Absprache mit meinem Arbeitgeber, mit meinen Teams, mit meinem Mann bespreche, wo kann ich mir jetzt eine kleine Jogging-Einheit einbauen oder so. Also das erfordert natürlich auch, Selbstfürsorge erfordert sehr viel Arbeit auch wiederum. Also sehr viel organisatorische Arbeit. Aber ich investiere dann auch mal was in einen Babysitter oder Babysitterin, die in der Zeit unsere Lilly schiebt oder so. Also
ja,
das,
klar. Das kenne ich auch.
Ja.
Du bist jetzt Abteilungsleiterin für Recht und Verbraucherschutz beim Autoclub Europa.
Ja.
Was ist dir bei deiner Führung am wichtigsten?
Dass es meinem Team gut geht und dass die sich persönlich weiterentwickeln können. Also je nach, ganz unterschiedlich. Ich habe eine Mitarbeiterin, da sehe ich schon sehr viel Potenzial, dass die einfach auch selbst mal Abteilungsleiterin wird. Und da versuchen, wir haben sehr viele Feedbackrunden auch. Wie können die sich weiterentwickeln, so dass sie, sage ich mal meinen Job übernehmen können.
Ist ja immer die Frage, wie Karriere dann
aussehen
kann.
Möchten,
ne? Ist das etwas, was mit Personalverantwortung zu tun hat? Oder, weil es gibt ja Umfragen, die zeigen, dass gar nicht mehr so viele Chef oder Chefin werden wollen.
Ja.
Das kann natürlich auch eine fachliche Karriere sein.
Das war jetzt nur auf eine Mitarbeiterin bezogen, aber nee, ich habe auch Leute im Team, die möchten das auf keinen Fall. Ja. Also geht beides, aber dass man sie fördert und fordert, beides. Und das ist auf beiden Seiten. Also ich finde es auch sehr wertvoll, wenn sie mir Feedback geben und ich mich selbst dadurch auch weiterentwickeln kann.
Du bist jetzt auch im Kontext Miss Germany unterwegs, war zu lesen. Interessant ist an der Stelle auch nochmal die Miss Germany Story. Da hat sich nämlich ja einiges getan. Das haben vielleicht auch noch nicht alle mitbekommen. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wie sich das Format verändert hat und wie du dazu gekommen bist.
Also es ist sehr wichtig, dass wir das nochmal betonen, weil natürlich sehr viele Reaktionen da erstmal kritisch drauf waren. Also auch auf LinkedIn habe ich das beobachtet. Also Miss Germany war früher so ein klassischer Schönheitswettbewerb, wie man es kennt, auch aus Filmen und so mit einer Schärpe und Bikini-Contest und so. Und das war es ein Familienunternehmen, die sich das jetzt aber so zu eigen gemacht haben, dass sie Frauen empowern möchten. In meinen Worten ist es ein Empowerment-Programm in drei Kategorien. Einmal Founder, Leader und Menschen, die irgendwie Impact haben, also die was gesellschaftlich bewegen möchten. Und ich kam zu dieser, was sag ich mal, zu dieser Rolle tatsächlich durch LinkedIn, weil mich da Leute, also die haben Werbung gemacht für Miss Germany und dann haben mich Leute nominiert in den Kommentaren. Und ich habe das immer schön ignoriert, weil ich gedacht habe, boah, ich sehe mich jetzt überhaupt nicht als Model. Ich habe das auch nicht mitbekommen, diesen Wandel. Und dann haben mir aber nochmal Leute persönlich gesagt, hey, das ist wirklich ein tolles Programm, mach da mal mit. Das könnte dir bestimmt gefallen. Du bist doch offen, du wirst dich doch ständig weiterentwickeln. Bewirb dich doch. Und tatsächlich, so kurz vor Bewerbungsschluss, ich glaube 2 Stunden vorher oder so, habe ich mit der Lilly auf dem Arm noch irgendwas schnell runtergetippt. Und für die Kategorie Leadership. Und diese Bewerbung kostet inzwischen auch so, ich glaube, um die 90 Euro. Und ich habe die dann auch von jemandem noch, gibt es immer so, sag ich mal, einige Influencer, die das dann so eine Wildcard Sponsor. Haben. Genau. Mhm. Und dann habe ich das auch noch bekommen und dachte ich so, ey, irgendwie muss es sein. Ich mache da jetzt mit. Das Geld dann auch gespendet, ich brauche es nicht an die Tafel. Aber ja genau, das war dann irgendwie nochmal so ein Motivator, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie so viele Leute kommen mich auf mich zu. Ich vielleicht ist was dran. Schadet ja nicht. Neugierig, mutig sein. Was kann ich verlieren?
Haben die auch Mr. Germany?
Nee, hey, ich glaube nicht. Aber kannst gerne mal einführen oder ich verbinde dich mit denen und schlag dich vor. Na,
ich
LinkedIn,
warte natürlich auf die Kommentare, die mich nominieren, das ist ja klar.
Hey, mach das, okay? Mach's, Gabriel.
Nee, und dann, wie ging's dann weiter? Du bist dann sicher hingefahren, ja? Das findet dann irgendwann ja auch vor Ort statt.
Ich glaube, es waren über 2600 Bewerbungen und dann haben die erstmal eine Auswahlrunde gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, sorry, wie viele dann da ausgewählt worden sind. Auf jeden Fall war ich dann bei den Top 90 am Schluss und wir hatten dann auch genau eine Auswahlrunde. Ich war tatsächlich in Düsseldorf, obwohl München näher gelegen wäre, weil ich war die letzten Wochen dann noch in den USA. Privat und wir direkt vom Flughafen, Frankfurter Flughafen, direkt mit Jetlag nach Düsseldorf gefahren und hatte dann da die Aufnahme, weil es dieses Jahr auch mit Fernseh-TV-Show begleitet wird und durfte da meinen Pitch vortragen. Also jeder hat dann so ein Thema, was er vorstellen darf.
Und worüber hast du gesprochen?
Ich habe tatsächlich nicht über Vereinbarkeit gesprochen, was alle vermutet haben, sondern über mentale Gesundheit.
Ja, du hast ja mehrere Themen. Genau. Mobilität könntest du auch locker machen.
Mobilität oder Arbeiterkind, habe ich gedacht. Und wie schwer es manchmal auch ist als Arbeiterkind. Aber ich habe mich dann tatsächlich fürs Thema mentale Gesundheit entschieden, weil ich gedacht habe, boah, das ist so ein wichtiges Thema und oft noch ein Tabuthema. Das nehme ich mal. Damit kann man ein bisschen aufmischen.
Und so war es dann auch, ja?
Ja, schon. Ja. Guck mal, auf jeden Fall, weil es ist halt immer noch so, zumindest in Deutschland, in den USA habe ich auch ein paar Kurse gegeben in der Zeit im Sommer wieder im Rahmen von Mindspire, dass ich dann so Stresspräventionskurse gegeben habe und das ist dort cool. Dort ist es cool zu meditieren, Achtsamkeitsübungen zu praktizieren. Dort ist es irgendwie cool zu sagen, ich gehe zu einem Therapeuten oder ich finde jetzt Coaches hier in Deutschland auch schon so ein Es gibt einen Blutstoppbegriff, gibt es ein besseres Wort, aber du weißt, was ich meine.
Anders im Coach.
Ja, genau. Und das möchte ich halt nicht. Ich bin Trainerin für mentale Gesundheit, würde ich mal so sagen. Wissenschaftlich fundiert, ohne Esoterik. Und das habe ich auch so zeigen wollen. Ja. Und aber natürlich auch mein Werdegang war natürlich auch, ist auch Thema, klar.
Was glaubst du, sollten wir unseren Kindern mitgeben und vorleben, was wichtig wird für die neue Arbeitswelt, die sich jetzt durch KI und viele Trends gerade extrem verändert und weiterentwickelt? Worauf kommt's an?
Ja, für mich ist wirklich Mut. Mut und Neugier. Also, dass man, was wir jetzt auch, glaube ich, bisher im ganzen Gespräch hatten, einfach über den Tellerrand hinausschaut, dass man offen ist für Neues, dass wir mit einer gewissen Neugierde und man, also in, ich sag mal, in meiner Bubble, wo ich auch so bin mit so einem Anfängergeist, ist vielleicht ein komischer Begriff, aber gerade so in Stressprävention sagt man auch oft so ein Anfängergeist, also man wie so ein Kind, was die Kinder ja auch haben, wenn ich mit denen laufe auf der Straße oder so ein irgendwie kleine Sachen entdecken, wo man einfach wieder staunt und dass wir uns sowas beibehalten. Das muss ja jetzt nicht nur so im Alltag sein. Das Beispiel ist jetzt sehr banal, aber das können wir ja auch übertragen auf die Arbeitswelt. Wenn wir auf die Arbeitswelt schauen und sagen, boah, was ist da Neues? Kann ich programmieren lernen? Was gibt's da mit der KI? Keine Angst zu haben, keine Furcht zu haben, sondern einfach drüber zu springen und sich zu bewegen, ja. Und da mutig zu sein.
Was willst du denn noch bewegen?
Ich will ganz viel bewegen. Ich habe jetzt nichts mehr an meiner Wand hängen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ich möchte auf jeden Fall noch ganz viel bewegen. Also viele Menschen überzeugen, dass sie auf sich selbst achten. Also da im Rahmen von Mindspire und auf der anderen Seite Politik so gestalten. Ja, einmal, dass sie mobilitätsfreundlicher ist, alle mitdenken, Daseinsvorsorge wirklich gewährleistet wird, weil das ist ein Punkt, wo einfach viele sich auch ausgegrenzt fühlen, gerade in ländlichen Gebieten. Und ich finde, wenn Infrastruktur und Daseinsvorsorge gewährleistet wird, dann ist die politische Stimmung auch wieder besser. Dafür setze ich mich stark ein. Und auf der anderen Seite, ja, das Thema Vereinbarkeit natürlich, dass da Systemwandel stattfindet und wir dann wenn ich alt bin, gar nicht mehr darüber gesprochen wird oder man keine Preise mehr gewinnen kann, wenn man einfach seine Tochter zu Terminen mitnimmt, weil man keine Betreuungssituation hat, sondern weil die Betreuung so toll ist und es einfach selbstverständlich ist, dass man arbeitet als junge Mama und Kinder hat und es nichts Besonderes mehr ist. Es wäre schön, mal schauen, ob es so kommt.
Es kommen ja gerade diese Haushaltsroboter, die man sich ab 10.000 Euro kaufen kann. Mhm. Vielleicht gibt's irgendwann Care-Robots für die super. Family. Ich bin gespannt, was sich so in den nächsten Jahren tut. Ist ja sehr dynamisch. Sarah, magst du am Ende des Podcasts noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Boah, so viele. Ich darf nur eins sagen. Ich muss kurz zwei sagen. Deep Work.
Kannst auch zwei nehmen.
Ja, Deep Work mag ich richtig gerne, wenn es dir was sagt.
Cal Newport.
Ja, genau, dass wir uns einfach fokussieren und immer wieder priorisieren, was ist gerade wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo man sich so schnell verzettelt. Also das im Arbeitskontext. Und der andere Punkt, das ist jetzt eher auch Richtung Mindspire, 5 Dinge, die Sterbende bereuen. Weil man sich einfach, ich habe das Gefühl, viele laufen zum Hamsterrad und wissen gar nicht so richtig, was sie wollen und dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und sich hinterfragt, was will man wirklich.
Ja.
Und die Autorin hat da aufgelistet, ihre Erfahrungen als Sterbebegleiterin, was die Menschen am meisten bereut haben am Sterbebett. Und es war einfach so ein super Buch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt.
Ich glaube, ein Punkt, der auch immer kommt, ist, nicht genug Zeit mit den Kindern verbracht zu haben.
Ja, richtig schlimm, genau.
Ich glaube, ich habe mal neulich gelesen, bis zum 12. Lebensjahr verbringt man 75% der Zeit mit dem Kind im Leben.
Wow.
Wenn man sich danach, also durchschnittlich gesehen, nicht mehr so oft sieht. Wow. Schlimmstenfalls nur noch zu Geburtstagen oder Weihnachten. So ist es ja bei vielen.
Mhm.
Also die Zeit gut zu nutzen mit den Lieben.
Genau.
Ist sehr wichtig.
Ja.
Was auszuprobieren ist, glaube ich, auch mal dabei. Ne? Leute bereuen, dass sie nicht etwas gewagt haben. Ja.
Ja, genau. Das ist ja genau mein Motto. Einfach wagen, einfach machen. Und sie bereuen oft, dass sie zu viel gearbeitet haben. Ja, ach nee.
Und vielleicht auch in Jobs, die sie nicht wirklich machen wollten. Ne? Mhm. Also es gibt immer wieder Phasen, da muss man durch und auch Kompromisse. Aber wäre schon gut, wenn man in einer Richtung unterwegs ist, die auch mit den eigenen Werten und Vorstellungen zu tun hat. Und das startet aber wieder mit der Reflexion, von der du heute ja auch gesprochen hast.
Ja.
Sarah, ein abschließendes Wort von dir an unsere Hörer und Hörerinnen. Was sollten wir mitnehmen?
Was sollt ihr mitnehmen? Ich habe jetzt zuerst gedacht, mein erster Impuls war ein abschließendes Wort an dich. Deswegen wollte ich sagen, hey Gabriel, bist herzlich willkommen im Tübingen, ist eine super Stadt. Oder, aber das könnte ich
steht
da auch
noch auf der Liste.
Ja, deswegen melde ich gerne. Wir wohnen hier sehr schön zentral. Und abschließendes Wort, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, gerne kontaktieren. Also ich mache auch gerne Mut. Ich antworte nicht immer schnell, weil ich aber auch sehr viele Anfragen inzwischen schon habe. Aber wenn da irgendjemand, auch eine junge Frau oder so, sagt, hey, ich habe noch meine Bedenken, wie ist das möglich, schreibt mir gerne. Ich bin da sehr offen. Ja, gib gerne Impulse oder so Sparring.
Verlinken wir in den Shownotes die Kontaktmöglichkeiten. LinkedIn ist natürlich vorne dabei, da schreibst du ja auch vielen, hast echt schon eine große Followerschaft. Und ich danke dir erstmal, dass du heute da warst und wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Weihnachtsfest mit deiner Family und hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, gerne,
und das nächste Mal machen wir das dann vor Ort.
Ja, gerne.
Die nächste Folge, ja. Sehr schön. Sarah, mach's gut und
bis bald. Bis bald, Gabriel.
Ciao.
Ciao.